Schönen guten Morgen. Danke für eure Einladung und eure Geduld. Tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Ich bin schlicht und einfach zu spät daheim losgefahren. Sag's, wie es ist. Kann ja dann alle möglichen Ausreden. Auf der Autobahn war ein Stau oder was auch immer. Aber es ist an dem gelegen, dass ich zu spät weggekommen bin. Aber ich habe eine kleine Entschädigung dafür mitgebracht. Jetzt ist ja Winter, draußen Schnee, im Garten kann man nicht so viel arbeiten und so weiter. Dann haben wir auch, bringe euch eine gute Literatur wenigstens mit. Das was habt um über die nächsten Wintertage zu kommen. Im letzten Jahr ist ja ein bisschen ruhig um mich gewesen, sage ich mal. Das habt ihr vielleicht jetzt wenig mitgekriegt, aber im Linzer Raum, wo ich sonst ja sehr aktiv war, habe ich mich ein bisschen zurückgezogen und so eine Art Sabbatjahr gemacht. Ich war jetzt eine von den wenigen Gemeinden, wo ich einen Predigtdienst abgehalten habe. Ich habe mich stattdessen in Bücher vertieft. Bin ja in der Mennonitengemeinde in Linz zu Hause. Und habe im letzten Jahr die Geschichte der Mennoniten aufgearbeitet, oder in den letzten anderthalb Jahren insgesamt. Einfach weil ich glaube, das war aus der eigenen Geschichte. Meine Bibel ist ja letztendlich aufgeschriebene Geschichte über Handeln Gottes, sowohl Verheißungen für die Zukunft als auch Rückblick von Menschen und so weiter. Und ich glaube, dass wir aus der Gemeindegeschichte durchaus lernen können. Und jetzt weiß ich nicht, wer von euch Berührungen mit den Mennoniten hat. Letztendlich ist eben ein Buch daraus entstanden mit rund 280 Seiten, wo eben die Geschichte vom Beginn 1947 nach dem Krieg, wie das entstanden ist, bis im Jahr 2013 aufzeichne und vor allem dann so die letzten 40 Seiten ein bisschen Perspektive auch für die Zukunft gibt, wo ich mir Gedanken mache überhaupt über die Arbeit eines Bundes, was ist die Aufgabe von einem Bund und wie kann man mithelfen, dass sich die Arbeit in Österreich weiterentwickelt. Wie gesagt, eben bei den Mennoniten ist das eher gefragt als bei euch. Das weiß ich nicht, ich habe mir gedacht, ich bringe es einfach mit, kostet normalerweise 25 Euro und zum Einführungspreis gebe ich es euch um 20 Euro. Und ich mir gedacht, bei der Gelegenheit nehme ich mein erstes Buch mit, einige haben sie eh schon, Transformation in Österreich, wo ich mir generell Gedanken gemacht habe über den Bau des Reiches Gottes in Österreich. Heute auch zum Sonderpreis von 20 Euro, statt 20 Euro um 15. Und das ist der eigentliche Schlager des heutigen Tages, etwas dickeres Werk. Ein Freund von mir, Frank Hinkelmann, hat vor einiger Zeit ein Buch geschrieben über all die Konfessionen, die es in Österreich gibt. Das sind ja jetzt anerkannte Kirche und von daher kann es ja auch ganz interessant sein, was glauben denn andere Kirchen. Also da ist natürlich katholisch, evangelisch, bis aber genauso die orthodoxen und die verschiedenen Bekenntnisgemeinden. Was glauben die und was glauben zum Beispiel die Siebentags-Adventisten, die eigentlich eine recht große Gruppe in Österreich sind, aber sage ich mal, nicht so in Erscheinung treten. Das Buch hat früher 25 Euro gekostet und gibt es jetzt zum Sonderpreis um 5 Euro. Ich habe jetzt leider nur mein eigenes Exemplar mit, weil ich eben die Tage erst eine E-Mail gekriegt habe mit dieser Information. Ich habe mir gedacht, ich lege hinten dann so einen Zettel auf, wer das Buch haben möchte, druckt euch einfach ein, gibt es dann in Frank weiter und er schickt euch die Bücher hier in die Gemeinde her und dass eben jeder dann sein persönliches Exemplar kriegt. Wie gesagt, um 5 Euro, glaube ich, kann man wirklich sehr empfehlen. So, das war die kleine Werbeeinschaltung. Eine freche Frage gleich zu Beginn. Wie ist es euch gegangen, wie es 9 Uhr war und der Prediger war nicht da? Die haben sich gedacht, naja, wird schon kommen, vielleicht verspätet das ein bisschen. Die anderen werden sich gedacht haben, jetzt bin ich mal gespannt, was denn der Gottesdienstleiter sich einfallen lässt, wie er denn das schafft, dass er die Zeit überbrückt. Ja, und dann werden sie vielleicht schon überlegt haben, okay, was habe ich heute in der Früh in der stillen Zeit gelesen? Vielleicht machen wir so einen Austauschgottesdienst. Andere haben vielleicht dann zum Beten schon begonnen herbringen unseren Prediger gut her, schenkt, dass er keinen Unfall gehabt hat oder so. Was sind das so für Gefühle, die in einem da hochsteigen, wenn man sich denkt, eigentlich sollte da etwas kommen, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es kommt. Mein Thema heute, Perspektive Ewigkeit. Und das ist so ein bisschen die Frage, die uns heute auch begleiten soll. Freuen wir uns auf das und erwarten wir das, was kommen soll und so möchte ich behaupten, auch kommen wird. Ich bin ja heute, oder seit eben anderthalb Jahren nicht mehr im vollzeitlichen Dienst, sondern arbeite in einer Bäckerei, bin da für die Logistik und den Verkauf verantwortlich. Und ich habe gemerkt für mich, ich habe die Tage mal so ein bisschen reflektiert, was hat sich geändert. Ich meine natürlich zum einen, dass ich jetzt früher aufstehe wie früher. Ich stehe jetzt zu der Zeit auf, wo ich früher oftmals ins Bett gegangen bin. Aber vor allem hat für mich Gottesdienst und Predigt heute einen ganz anderen Stellenwert. wenn man im vorzeitlichen Dienst ist und den ganzen Tag mehr oder weniger sich das Leben um die Bibel dreht, in den Gesprächen und all dem, was du tust, dann ist so viel einfach selbstverständlich. Wenn sich aber der ganze Tag um Zahlen und Planung und Überlegungen und so weiter dran, dann ist der Gottesdienst ein Stück weit schon ein Highlight der Woche, weil es einem helfen soll, wieder neu die Perspektive im Blick zu kriegen, hey, es geht nicht nur um das, was ich da jetzt heute mache und tue, sondern das Ziel ist ein höheres. Und das möchte ich euch heute ein bisschen nahe bringen, weil es mich selber momentan beschäftigt. Der Ausgangspunkt meiner Predigt, sehr bekannter Vers in Hebräer 13, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. In meiner stillen Zeit mache ich eigentlich ganz pragmatisch. Ich habe irgendwann einmal vorhin angefangen, 1. Mose 1 zum Lesen und so quer durch. Und es hat sich dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr recht interessant ergeben. War wirklich, ja, Zufall, Führung, wie auch immer, dass ich genau am 31.12. Offenbarung 22 gelesen habe. Aber doch, das ist doch ideal, so praktisch, wenn sie alle Gedanken machen zu den Neujahrsvorsätzen, sie da dieses neue Jerusalem, das da in diesen zwei Kapiteln dargestellt wird, vor Augen zu führen. Und die möchte ich euch gerne auch vorlesen, weil das einfach, also mich begeistert das jedes Mal wieder, wenn ich das lese, wie diese Stadt einmal sein wird. Klingt ja fast ein bisschen futuristisch. Ich lese jetzt nicht die ganzen Kapitel 21 und 22, das war dann doch ein bisschen viel, aber auszugsweise möchte ich aus Offenbarung 21 mal also die Verse 10 bis 19 vorlesen und dann in Offenbarung 22 die Verse 1 bis 5. Also Offenbarung 22, 10 bis 19. Und er, hier ist die Rede vom Geist Gottes, und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore. Und auf den 12 Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore und von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauern. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und ihre Mauer war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und der Grundstein der Mauer um die Stadt und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Dann lese ich nur in Kapitel 22 die Verse 1 bis 5. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts mehr Verfluchtes sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürften keine Leuchte und nicht mehr des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich kann mir ja schon alleine die Dimension dieser Stadt gar nicht vorstellen. 12.000 Stadien, das sind umgerechnet rund 2.200 Kilometer. Ich war einmal zum Einsatz in Kiel, das ist so ziemlich im Norden von Deutschland, das sind so ziemlich genau 1.000 Kilometer. Was du es in einem durchfährst, also das ist zart. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Stadt ist 2.200 Kilometer, das heißt mehr als doppelt so lang, mehr als doppelt dann nur so breit und dann steht ja und genauso hoch. Also ich meine, was das für eine Stadt sein muss, ich kann mir es ja fast nicht vorstellen. Und wenn man dann noch denkt, die ganze Stadt ist aus Gold und glänzt, dieser lebendige Strom, der da rausfließt, kristallklar, diese Baumallee, die da entlang wächst, Gott wird das Licht sein, keine Straßenlaternen, wo die Birne mal durchbrennt oder sowas. Also irgendwie kann ich einfach nur sagen, wow, wie muss das wohl dort sein? Deshalb mein erster Punkt, es erwartet uns eine herrliche Zukunft. Gibt ja einen schönen Witz, ein reicher Bauunternehmer liegt im Sterben. Und er hat sich sehr für das Reich Gottes eingesetzt, deshalb schickt Gott ihm einen Engel, der ihn in dieser Sterbestunde hinüber ins ewige Reich begleiten soll. Der Bauunternehmer sieht ihm den Engel, und er freut sich schon auf das, was auf ihm zukommt, und plötzlich wird ihm klar, ich habe zwar viel für das Reich Gottes gemacht, aber ich will irgendwas Gottes Geschenk mitbringen. Und er sagt, lieber Engel, bitte, ich möchte Gott ein Geschenk mitbringen. Der Engel sagt, du, Gott hat alles, der Himmel ist perfekt, es ist nicht notwendig. Na doch, bitte, gab es doch nicht irgendwas, was ich Gott mitbringen kann. Ja, und er überlegt so, und der Engel denkt so, naja, eigentlich ist es äußerst unüblich, dass man da was mitbringt und so. Und schlussendlich lässt er es überreden und sagt, okay, also wenn es ein kleiner Koffer ist, halt ihn in der Hand, und wenn ich dir die Hand gebe und wir rübergehen, dann geht der Koffer mit. Und dann grübelt der Bauunternehmer, ja, okay, was kann ich jetzt mitnehmen? Ich war Bauunternehmer, irgendwelche Steine. Goldbarren, das ist es. Gold, das hat sicher in der Ewigkeit eine große Bedeutung. Und er schickt nur einen, seine Boten schnell zur Bank, der bringt ihm da 5 Goldbarren, einen Koffer, festgehalten, der Engel reicht ihm die Hand und er geht hinüber in die Ewigkeit. Er macht seine Augen auf, steht vor der Himmelstür. Ein Engel begrüßt ihn ganz freundlich, sei herzlich willkommen, wir haben dich schon erwartet, tritt ein. Und dann sieht der Engel plötzlich den Koffer, den der in der Hand hat, und sagt, Moment, was tut der Koffer da? Für dich ist alles vorbereitet, du brauchst nichts. Nein, das ist eh nicht für mich, das soll ein Geschenk an Gott sein, als Dankeschön für das, wie er mich gesegnet hat. Dann sagt der Engel, ja, wieso, was hast du denn da leicht in dem Koffer drinnen? Und der Bauunternehmer macht ganz stolz auf und zeigt die glänzenden Goldbarren her und grinst und denkt, ein wunderbares Geschenk für Gott. Und der Engel schaut zu und sagt, Straßensteiner? Die ganze Stadt wird aus Gold sein. Also nicht einmal Goldbarren, nicht das Wertvollste, was wir auf der Welt haben, können wir mitnehmen, weil dort wird alles Gold und glänzend sein. So schön schon alleine dieser Name. Ich meine, wenn wir das lesen da jetzt, der Stadt, der Name Jerusalem, denkt man sofort an den Ort da in Israel. Aber der Name hat ja eine Bedeutung. Jerusalem ist ja hebräisch Ir von Stadt und Shalom, Salam, Friede. Jerusalem heißt die Stadt des Friedens. Sie wird deshalb so bezeichnet, weil es das ausdrückt, was diese Stadt sein wird. Es wird eine Stadt des Friedens sein. Von der Stadt in Israel momentan können wir das ja leider nicht behaupten. Aber wenn wir es in den Medien mit IS und so weiter und Ukraine-Krise momentan nicht so viel mitkriegen. Aber dort ist nach wie vor buchstäblich Bombenstimmung. Und in dieser Stadt, dort wird Friede herrschen. Die Bibelkenner unter euch eine Frage. Wie lange hat Gott gebraucht, die Welt zu erschaffen? 6 Millionen Jahre oder 3 Milliarden oder so? Was sagt ihr? 6 Tage oder 7, je nachdem, wenn man den Ruhetag dazu erzählt. Genau, richtig. Stellt euch vor, 7 Tage hat Gott gebraucht, die Welt zu erschaffen. Und was sagt Jesus in Johannes 14? Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wann hat er das gesagt? Vor 2000 Jahren. Und er sagt, damit ich euch zu mir hole, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus baut an dieser Stadt, wenn Gott in 6 Tagen die Welt erschaffen kann. Wie gewaltig muss die Stadt sein, wenn er jetzt schon 2000 Jahre dran baut. Manche Spötter behaupten, das hat damit zu tun, weil er so viele Räume bauen muss, weil die verschiedenen Konfessionen nicht miteinander können. Deshalb braucht er so lange, das war damals bei der Erschaffung der Welt noch ein bisschen einfacher. Ja, aber ist nicht meine Auslegung, nur so als. Nein, Entschuldigung. Es erwartet uns eine herrliche Zukunft. Und die Frage ist, freuen wir uns darauf? Freuen wir uns auf das, was auf uns zukommt? Die Personen, an die der Hebräerbrief geschrieben ist, und das war ja unser Ausgangspunkt, oder ist unser Ausgangspunkt, der Schreiber ermutigt sie, sich darauf zu freuen. Und das hat auch ein Stück weit einen geschichtlichen Hintergrund. Der Brief an die Hebräer ist ja an die Diaspora-Juden geschrieben. Also Menschen, die jetzt nicht in Israel gelebt haben, sondern die praktisch verstreut waren über die ganze Welt. Vertrieben worden sind, auch aufgrund ihres Glaubens. Die Römer sind ja da massiv reingefahren, damals im Jahre 70 nach Christus, und manche gehen davon aus, dass der Brief danach eben geschrieben worden ist, an die, die in der Zerstreuung leben. Und diese Menschen, die Juden, und wir sehen das ja ganz ähnlich heute auch, sage ich jetzt mal, bei den Türken, wenn man im Ausland ist, da versucht man dann seine Landesgenossen ein bisschen um sich zu sammeln, dass dann so kleine Stadtteile und Ortsteile entstehen, wo halt eben heute die Türken zum Beispiel zusammenleben, damals oder auch heute teilweise noch, dass eben Juden in bestimmten Stadtteilen zusammenleben und dort ihre eigene Kultur aufrechterhalten. Dass es dann Geschäfte gibt, wo eben man das einkaufen kann, was man aus seinem Land kennt, wo dann die Sprache zum Teil gesprochen wird und so weiter.